BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute mit prominenten Gästen. Ich glaube, Sie kennen auf jeden Fall Horst Kummet. Viele Menschen in Bayern haben über viele Jahre, ich glaube 16,5 Jahre, x Folgen, die BR-Serie Daheim ist daheim mit ihm gesehen. Dort hat er den Apotheker gespielt, viele Jahre lang. Aber seit 50 Jahren ist Horst Kummet Schauspieler in vielen Serien, in bayerischen Serien, in deutschen Serien, hat Theater gespielt, hat selber mit seiner Frau Eva Drehbücher geschrieben und vieles andere mehr gemacht. Und jetzt sein Buch herausgegeben, so pünktlich um einen runden Geburtstag herum. Horst Kummet, Drehbuch meines Lebens, gerade erst herausgekommen. Er ist bei mir zu Gast mit seiner Frau Eva, weil in diesem Buch steht, dass seine Frau Eva auch seine Heimat ist. Und wenn wir schon bei BR Heimat sind, haben wir doch beide zu Gast. Jetzt ist er aber nur im Internet allein auf unserem Foto. Eva ist jetzt spontan dazugekommen. Die zwei gehören auch schon lange zusammen und haben viel gemeinsam erlebt. Und über dieses Drehbuch des Lebens der beiden, Horst und Eva Kummet, ratschen wir gleich. Horst und Eva Kummet bei mir zu Gast. Grüß Gott und habe die Ehre. Schön, dass ihr da seid.
Servus, wir freuen uns auch.
Ja, grüß dich.
Ich habe gesagt, ihr kommt jetzt zu zweit. Ihr seid nicht nur ein eingespieltes Team, ihr seid schon... Moment, dann gibt es ja heuer auch eine goldene Hochzeit, wenn es einen runden Geburtstag gibt, oder?
Nein, noch nicht. Noch nicht. Da haben wir schon ein Jahr hin.
Übernächstes Jahr.
Ja, das Buch ist ja so spannend, darum haben wir gesagt, wir duzen uns, weil ich habe das Gefühl, ich kenne euch beide schon, weil doch einiges, das, was man wissen darf, steht in dem Buch drin, ja. Drehbuch meines Lebens. Horst, wie ist es dazu gekommen, dass man kurz vor dem 70. jetzt zurückblickt?
Naja, der Bonifatius Verlag, die kamen auf mich zu und haben gesagt, sagen Sie mal, wenn man 70 wird, dann wäre doch schön, wenn man zurückschaut mal aufs eigene Leben, haben Sie nicht Lust, eine Autobiografie zu schreiben. Die Autobiografie wollte ich aber nicht, weil wie schreibt man über sich selber? Also entweder schreibt man sich super und toll und was man alles kann und macht.
Das wäre das Einfachste eigentlich.
Ja, oder man schreibt sie runter, dass man dauernd sagt, mea culpa, was habe ich alles drin? Und dann haben wir eine Co-Autorin jetzt im Boot gehabt, Caroline Kuhn, und die hat einfach eine Auswahl getroffen von dem, was ich erzählt habe.
Es ist ja schwierig, sich zu beschränken. Ich meine, das ist ja ein spannendes, intensives Leben, ja. Ein Schauspielerleben. Ja.
Also es sind jetzt 240 Seiten, glaube ich, sind's. Und da ist natürlich trotzdem nur ein Teil meines Lebens drin. Aber wir haben unseres Lebens, wir haben ganz wesentliche Sachen natürlich drin und auch Sachen, die wir bisher nicht erzählt haben. Mhm. Weil es halt doch sehr privat ist, manches.
Aber ist es nicht so, wenn man so oft in Rollen schlüpft, ihr seid ja beide Schauspieler und Drehbuchautoren, dass man jemanden spielt und dass man es für jemanden schreibt, wenn man dann über sich selber so nachdenkt und denkt, was ist eigentlich meine Rolle meines Lebens gewesen?
Na, meine Rolle meines Lebens war in erster Linie natürlich die Familie. Hm. Mein Everl und die Kinder. Ja. Und das ist ja bis heute so. Und ich glaube auch, dass wir oft so nach Äußerlichkeiten leben und sagen, was muss man alles erreichen, was muss man alles kriegen, welchen Filmpreis muss man einheimsen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man ein gutes Leben hat und dass man dieses gute Leben weitergibt, in unserem Fall an Kinder oder Enkelkinder. Und ich glaube, das ist uns nicht schlecht gelungen.
Bravo, das kommt auch in dem Buch raus. Ich meine, man geht ja in einer langen Ehe, in einer langen Beziehung auch durch Höhen und Tiefen, vor allen Dingen eine Künstlerehe. So einfach ist es ja auch nicht, wie es oft ausschaut.
Ja, manchmal ist es schon schwierig. Evi, sag jetzt nichts Falsches, ich sitze neben dir.
Nein, er sitzt neben mir, also sage ich auch nichts Falsches. Nein, also es gab Höhen und es gab Tiefen, wie in jeder Familie, in jeder Ehe.
Und in jeder Serie.
Und in jeder Serie, genau. Aber man muss ihn dann einfach wieder erden mit der Zeit, dass er nicht zu üppig wird.
Da lacht er jetzt, da lacht er jetzt auch beide. Serien, das war dir ja auch nicht an der Wiege gesungen, Horst, du wolltest ja ganz ein großer Schauspieler werden. Also unter Hamlet hättest du es ja nicht gemacht, damals noch als Metzgerbub, wo du dachtest, dass die morgen Schauspieler werden.
Ja, ja, aber das ist halt sehr schnell gut losgegangen. Ich habe gleich eine Serie gekriegt, die fünfte Jahreszeit bei Reinhard Schwabinitzky. Und das hat schon eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann habe ich den Eisernen Weg gemacht bei Wolfgang Staudte. Und dann Daheim ist daheim. war ja sozusagen meine Alterskarriere. Und das war ja meine 10. Serie, die ich ja gemacht habe. Und ich habe viele Hörspiele gemacht, ich habe viel Theater gespielt und ich habe vor allem auch viele 90 Minuten gedreht. Und heute wird man wird ja als Schauspieler immer an dem gemessen, was man zuletzt gemacht hat. Und das war halt daheim ist daheim, aber ich habe natürlich in diesem Drehbuch meines Lebens viel mehr erlebt.
Und das sind spannende Geschichten, traurige Geschichten, fröhliche Geschichten, interessante Geschichten. Aber wenn wir schon über Serien reden, ich habe bei uns im Archiv geschaut, du warst ja auch viel Sprecher hier bei großartigen Hörspielen und wir haben jetzt während der Nachrichten schon darüber geredet, wie schön das ist, Hörspiele oder beim Hörfunk zu arbeiten. Ja. Das war für dich ja auch eine Erfahrung schon als junger Schauspieler.
Na, das ist für mich spannend gewesen. Also erstens muss man sich nicht umziehen, man muss sich nicht schminken. Man hat ein Skript, wo man ablesen kann.
Kann ich bestätigen, sehr angenehm.
Ja, sehr angenehm. Also man kann auch barfuß lesen, aber man kann ja nur über die Stimme herstellen, was man jetzt erzählen will den Leuten. Und wir haben dann, wie gesagt, mit dem Elmar Wepper waren wir in so einem Kiesbett. Und dieses Kiesbett gab es wie so einen Sandkasten im Studio. Und dann sind wir nebeneinander hergelaufen und wieder zurückgelaufen und haben so getan, als wären wir an der Isar unterwegs. Und das hat sich toll vermittelt.
Das ist aber bei unseren Studios hier im Bayerischen Rundfunk auch so spannend, wenn man das mal besichtigen darf, wie es früher gemacht worden ist, vor der Digitalisierung. Jetzt kann man es ja zuspielen, die ganzen Geräusche. Das sind ja diese großen Studios, wie man wirklich Geräusche macht und Bilder im Kopf entstehen lässt. Und ich glaube, das ist für einen Schauspieler auch was ganz Großartiges.
Na, wir haben zum Beispiel ein Kammerl gehabt und es war die Telefonzelle. Mhm. Und es war ein ganz anderer Raumklang. Es klang wirklich wie in einer Telefonzelle. Und dann gab es noch ein Kammerl, das war das Kammerl. Und zwar war das dann die Kammer vom Opa oder sowas. Und da durfte man rein. Und die Tür hat geknarzt. Und man stand wirklich in so einem kleinen, winzigen Raum. Und das war ein Raumklang, wie wenn man in so einer Zirbelstube steht.
Hast du als Kind viel Radio gehört? Habt ihr beide viel Radio
gehört?
Wir sind ja die Radiogeneration.
Ja, natürlich, klar. Und ich weiß auch noch, bei meinen Großeltern, die haben abends Radio gehört. Die haben so lange keinen Fernseher gehabt. Und da wurde der Radio eingeschaltet. Und die wussten auch genau, wann was kommt. Der Opa hat dann daneben gelesen. Und dann kam wieder Musik. Dann kam ein Beitrag, also ähnlich wie hier jetzt auch. Und da war Radio. Und wir haben relativ früh einen Fernseher gekriegt. Und das fand ich natürlich super, dass man dann Schwarz-Weiß-Bilder sieht.
Ja, Bonanza in Schwarz-Weiß.
Das war ja schon viel später. Fury habe ich
ja geguckt. Ja, am Fuß der blauen Berge.
Ui, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, das war ja. Man hat genau gewusst, heute ist Dienstag, heute kommt das um 16.10 Uhr oder um 18.50 Uhr. Ja. Tarzan.
Ja.
Toll. Am Fuß der blauen Berge. Ich glaube, das waren nur Kulissenberge.
Ja, ich glaube, da hast du recht.
Aber weil du sagst Tarzan, da haben sie irgendwann im Fernsehen gebracht, diesen Schwarz-Weiß-Film mit Johnny Weissmüller.
Ja, der hat einen Blendenschutz gehabt bis fast zum Häusenauf.
Aber jetzt wollte ich natürlich...
Wolltest auch Johnny Weissmüller?
Ja, klar. Jetzt habe ich also mir eine Badehose angezogen, habe da ein... Das Fensterleder, das Autofensterleder von meinem Vater mir herumgewunden, habe aus der Metzgerei ein großes Messer geholt.
Oh, da war jetzt leider kein Foto im Buch drin.
Nein, leider. Und dann war ich den ganzen Tag natürlich barfuß auch unterwegs und war hinterher auch saukrank. Hm. Aber ich war Tarzan einen Tag lang.
Da habe ich die Ehre, kann ich nur sagen. Tarzan wollte ich schon mal. Da hat er dich aber noch nicht gekannt. Eva, du warst nicht James, auch nicht Cheetah.
Es war keine Kinderehe. Also wir haben uns nicht im Sandkasten kennengelernt.
Den habt ihr bloß gespult. Aber ja, wo hat sich dann Tarzan von den Lianen von Baum zu Baum geschwungen? War das dann der Apfelbaum in Fachheim?
Na, da haben wir leider keinen Baum gehabt. Aber es war einfach spannend, den ganzen Tag.
Tarzan zu seinem Fensterleder.
Und ich hatte auch ein ausgestopftes Krokodil. Aus einem Urlaub in Meran, warum auch immer, hatte ich ein kleines ausgestopftes Krokodil. Und das habe ich auch immer dabei gehabt. Das fand ich dann authentisch. Das hat der Weißmüller nicht gehabt, aber mit Krokodil und Metzgermesser.
Mit Krokodil und Metzgermesser. Tarzan aus Vorheim, das könnte vielleicht auch noch eine Rolle werden. Nur mit dem Hin- und Herschwingen klappt es, obwohl du ja lange Jahre deines Lebens Taekwondo gemacht hast. Darüber unterhalten wir uns auch noch gleich. Aber Serien haben dich schon am Anfang deiner Karriere geprägt. Jetzt spielen wir das mal ab, was ich gefunden habe. Und damals hat man sich Zeit lassen. Und das war auch, so wie es die Straßenfeger im Fernsehen gegeben hat, hat es auch im Hörfunk Straßenfeger gegeben. Und als ich in unser Archiv geschaut habe, habe ich unter Horst Kummet gefunden, die Familie Leubel.
Die Leubel, ja.
Da können wir auch drüber gehen, weil die Musik dauert ewig. Damals hat man sich Zeit lassen. Ja. Das war eine richtige Serie mit x Folgen, gell?
Ich glaube 70 Folgen oder 77 Folgen. Und die wurden immer samstags aufgenommen, weil wir brauchten ein bestimmtes Studio.
Eine Geschichte in Fortsetzungen von Martha Meufels. 20. Teil, Gurchang-Maus.
Richtig nett.
Mit berühmten Schauspielern.
Ja, da waren wirklich alle großen bayerischen Schauspieler drin.
Jetzt kommst du gleich mit dem Opa, pass auf. Da muss ich Zeit lassen, mit dem Vorspann, gell?
Ja.
Ali, grüß dich. Gut, dass ich dich noch triff.
Servus Opa, halt mich nicht auf, ich habe eine Verabredung.
Oh, Moment, wir müssen schon Zeit haben, gell? Wie geht's denn dir? Lass dich anschauen. Man sieht eigentlich gar nichts mehr. Und dabei hat man gemeint, es bleibt da was fürs Leben. So hat er die zugekriegt. Du, Kali, ich hätte was zum Reden mit dir.
Geschenkt. Überhaupt war alles ganz anders, als was du denkst.
Ja, was denk ich denn?
Du meinst vielleicht, ich habe mit dem Jackel Prügel wegen einer von den zwei Provinzpomeranzen, die wo da im Ladenstüberl umeinander gestanden sind. Weit gefehlt. Die, wenn du mir mit Petersil im Maul und der Zitrone an der anderen Seite servierst, dann rühre ich die noch nicht einmal mit der Beißzange an.
Warum habt ihr euch in die Haare gehabt?
Wegen der Rosi. Aber ich sag nicht wieso.
Und warum sagst du es nicht?
Worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.
Versteh nicht.
Macht nichts. Wie ich dich kenn, tragst du das mit Fassung.
Was?
Wenn du immer nur Bahnhof verstehst.
Wieso kommst du jetzt auf Bahnhof?
Keine Ahnung, mein. Siehst du, Opa, das sind bloß ein paar von denen vielen Schwierigkeiten beim Dialog zwischen den Generationen.
Ich wollte dich eigentlich bloß fragen, ob du mit uns nach Bonn aufhast.
Was soll jetzt ich in Bonn?
Unglaublich.
Was hättest du, jetzt pfeift es gleich, gell? Jetzt spielen wir jetzt erst einmal Musik, oder woran liegt es jetzt an der Technik irgendwas? Wir spielen jetzt einmal Musik. So, jetzt hat die Archivaufnahme gleich gepfiffen. Das sind Erinnerungen, Horst Kummet, aus dem Jahr 1983 war das. Die Familie Leubel, herrliche Familiengeschichte. Ja. Eigentlich, das war sowas beim Hörfunk vor über 40 Jahren, was dann daheim ist.
Eigentlich
daheim
schon.
Ist daheim gar nicht.
Ja. Ja, es war ja Bäckerfamilie, die Leubel. Und ich war, glaube ich, ein bisschen der missratene Sohn, Herr Glocker Conny war meine Schwester.
Die Rosi, die gerade eben vorgekommen ist.
Und es war einfach ein sehr nettes Arbeiten miteinander.
Und Franziska Stömmer war dabei, die viele noch aus der Löwengrube auch
dabei,
kennen.
Ja.
Ich meine, die ganzen bayerischen Schauspieler, wie du gerade gesagt hast. Ja. Der Hans Stadtmüller mit seinem rollenden R, den wir gerade gehört haben. Das habe ich euch beim Vorgespräch ja schon erzählt, wo ich mich als junge Reporterin so blamiert habe. Der ist dann im 5. Stock, wo die Hörspiele aufgenommen worden sind. Das haben wir bei der Weihnachtssendung auch schon mal erzählt. Und ich habe mich so schick gefühlt in die 80er Jahren, habe rote Strümpfe gehabt und der schaut mich an und sagt, Sie Freilein, sind Sie ein Storch? Und ich habe mich so geschämt. Das waren so großartige Künstler, mit denen hast du jung zusammenarbeiten dürfen.
Ja, einige habe ich nicht mehr erwischt, leider. Ich habe nie mit Ludwig Schmidt-Wildi zum Beispiel habe ich nicht gearbeitet.
Schade,
also mit dem hätte ich gerne mal gespielt. Aber wie gesagt, mit vielen anderen Großen, allen voran der Gustl Beierhammer, mit dem hatte ich eine wirklich enge Beziehung, weil wir viel miteinander gespielt haben.
Schön. Und das waren die Anfänge. Ihr zwei habt ja auch euch gleich so in den ersten Tagen eurer Karriere kennengelernt. Das kommt in dem Buch vor. Ihr habt euch gleich in der Schauspielschule kennengelernt. Wie praktisch. Das war schon mal, das Drehbuch eures Lebens hat schon mal gut angefangen, in eures gemeinsamen Lebens, Eva.
Ja, absolut. Also ich war ja damals verlobt, aber irgendwann hat er ein Auge auf mich geworfen und ich habe es dann auch zurückgeworfen. Aber es hat einfach zwischen uns gestimmt und gepasst und wir haben innerhalb von ganz kurzer Zeit, genau innerhalb von 3 Tagen gesagt, wir heiraten, wir bleiben zusammen. Obwohl jeder von uns eigentlich erst mal vorhatte, auf der Schauspielschule große Karriere zu machen, nach Hollywood irgendwann zu gehen.
Selbstverständlich.
Und solche Dinge.
Ja. Aber der Witz ist, die Evi hatte ein kleines Auto, einen Fiat.
Und wunderbar.
Der, wunderbar, der war gelb. Und wir haben gesagt,
ein 600er.
Eva, ich habe 126, ein quietschgelb gehabt.
Wie so
Küken.
Ja. Du musst die Fenster zumachen, dass die Leute nicht Briefe einschmeißen. Das ist nicht für Briefe.
Der war auch so klar. Ja. Und der war noch mit Zwischengas zu fahren. Deiner auch.
Ja. Ja,
wa? Der ja. muss mal Auto fahren können. Also, aber jetzt habe ich ihn hast unterbrochen vor lauter Fiat-Nostalgie.
Dann hat die Evi irgendwann einmal, also mit dieser Flirterei hin und her, hat die Evi dann irgendwann einmal gesagt, weil ich habe mich nicht traut, irgendwas anzufangen. Sie war ja verlobt. Und dann hat sie irgendwann einmal gesagt, weißt du was, wie kommst du heute heim? Sag ich, ja, ich zu Fuß, wenn ich den Bus verpasse. Oder ja, sagt sie, ich fahre dich. Ja, sag ich, gut. Und dann hat es gehalten. Nördliche Auffahrtallee, da habe ich gewohnt, in einem 9-Quadratmeter-Zimmer.
Doch so groß.
Also die Toilette war unten
im Keller,
da musste man also immer an anderen vorbei. Und die Dusche auch, also das war,
war von jung und verliebt.
Ja. Naja, und da hat die Evi irgendwann gesagt, also hat dann da gehalten und hat gesagt, was irgendwann komme ich mal mit hoch. Fand ich schon toll. Und ich bin aber nicht ausgestiegen und die Evi hat auch nichts mehr gesagt. Und dann hat sie das Auto ausgemacht, hat gesagt, weißt du was, ich komme gleich mit hoch. Und das war's dann, das war der Beginn.
Ja, genau. Und hat irgendwie auch gehalten.
Sieben Enkelkinder später
ja, genau.
sitzt sie bei mir im Studio und lacht ja. über das erste Kennenlernen mit dem kleinen gelben Auto. Bei der Horm ist der Horm, da hast du mit 16,5 Jahren den Apotheker. Sprichst du mal auf Fränkisch aus? Ich kann kein Fränkisch. Wie heißt der?
Den Apotheker
Bamberger. Spielen und wollt. Wie, bist aber aus einer Metzgerfamilie gekommen, wir reden ja gleich drüber, weil du gerade Apotheker, ich mag bloß Dialekte, den Namen, an die ich nicht kann. Du kannst, weil du bist ja Vorheimer. Ja. Bist du dann im Lauf der vielen Jahre oft um Rat gefragt worden? Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker?
Bei mir ist einmal passiert, dass eine alte Dame mich angesprochen hat, unten an der Isar, da war ich mit dem Hund unterwegs, und die hat gesagt, sieh gut, dass ich sie treffe. Ich habe ja so Probleme mit meinen Venen.
Sag ich, das tut mir leid. Sagt aber nicht, die Krampfadern.
Und er sagt, ja, was kann die denn da machen? Sie als Apotheker. Und da habe ich gesagt, nein, ich spüre den ja bloß. Ja, ich weiß schon, aber sie hat halt gemeint, ob man nicht so allmählich, wenn man das so lang spült, irgendwie vom Fach ist.
Nicht?
Aber ich konnte ihr nicht helfen. Ich habe dann eine warme Leberkäsesemmel empfohlen.
Da kommt der Metzger wieder raus, das hilft auch einmal. Hilft auch gegen Liebeskummer, gegen Heimweh. Warme Leberkäsesemmel ist wunderbar. Aber das war auch das Rolle, in die man schlüpft. Ich dachte, ein bisschen kennt man sich ja dann aus. Es gingen ja tausende von Medikamenten über deine Theke in Lansing.
Ja, man kriegt natürlich so ein bisschen so ein Fachwissen, kriegt man ja.
Und einen weißen Kittel, das macht
auch weißen was Kittel her. Macht was her. Aber wir haben ja, das war alles sehr gut recherchiert, wenn es da um irgendwelche Mittelchen ging. Und die konnte ich dann auch auswendig, logisch. Aber man vergisst es ja auch wieder.
Aber das war dir, hast du vorher auch nicht gedacht, du wolltest ja, haben wir eingangs schon gesagt, auf die großen Bühnen gehen. Aber dir war aus der Metzgerei stammend sehr schnell klar, dass du nicht nur unbedingt Tarzan werden willst und nur irgendwas, ich glaube Cowboy war auch ganz, genau. Sondern Schauspieler. Und da gibt es ja so einen Punkt im Leben, wo man sagt, das sehe ich auf der Bühne oder das sehe ich dann später im Fernsehen, das möchte ich werden. Was war da bei dir, diese Initialzündung, Schauspieler werden zu wollen? Und ihr habt ja beide auch durchgezogen, was ihr werden wolltet.
Na, ich war in Garmisch waren wir dann, und wie alt war ich da, 15 oder was, mit meinem Freund Toni, ist leider auch schon tot, der ist jung gestorben, mein bester Freund, und das waren wir dann im Kino, und ich habe gesagt, du, da kommt der Film Hamlet, und da gehen wir rein. Und der Toni hat überhaupt nicht gewusst, worum es geht. Ich wusste schon, und es war dieser Hamlet von Laurence Olivier, schwarz-weiß. Und ich war hin und weg. Und dann war es einfach zementiert. Ich wusste, ich kann nichts anderes machen, weil ich so begeistert war von diesem Spiel. Und der Toni fand es langweilig. Der hat also, man durfte ja rauchen damals im Kino. Der hat eine Zigarette nach der anderen geraucht. Es ist so fad. Na, sag ich, es ist nicht fad. Das ist toll. Und ja, das war es eigentlich.
Und dann hast du gewusst, du möchtest es. Die Eltern waren aber sehr offen für deinen Berufswunsch.
Naja, ich habe mit meinem Vater geredet.
Na gut, als Tarzan durch den Garten hupfte,
Also ich habe natürlich schon gewusst, was da für einen Buben haben. Der war immer ein bisschen Spinner. Aber also ich bin zum Beispiel in Garmisch, zu der Zeit habe ich mir einen schwarzen Stetson gekauft. Also einen echten Hut, nicht bloß so einen...
Also einen Cowboy-Hut.
Einen echten Cowboy-Hut, ja.
Ein Vermögen
kostet. Und dann habe ich halt zusammengespartes Geld eine Fransenlederjacke gehabt. Jetzt, wenn ich natürlich in Garmisch unterwegs war, so ausstaffiert, weil wie ein bunter Hund, bekannt, klar. Und aber es war, mein Vater hat immer gesagt, geh doch auf die Bank. Du stehst nicht im Fett und im Blut, du musst nicht hinaus, wenn es kalt ist, schwitzt dich nicht bewusstlos, wenn es heiß ist, du sitzt an einem Schreibtisch, bist gut angezogen. Und dann habe ich immer gesagt, Papa, stell dir mal vor, ich 40 Jahre an einem Schreibtisch. Und dann hat er geschluckt und hat gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Also die waren da sehr offen, meine Mutter sowieso. Und es war ja nicht nur irgendwie so dahingesagt, die haben gemerkt einfach, da ist ein tiefer Wunsch danach. Und ich habe immer gedacht, auch ich könnte natürlich sicherheitshalber erst was anderes machen, was ja viele machen. Aber erstens verliere ich Zeit, erst was Gescheites lernen. Und zweitens habe ich gedacht, wenn ich dann da nicht mehr wegkomme von einem anderen Beruf, dann würde ich ein Leben lang denken, Mensch, vielleicht hätte ich es doch gepackt.
Machen sollen. Aber das ist schon sehr zielorientiert. Bei dir war es ja wahrscheinlich ähnlich, Eva. Da muss man auch mal sagen, ich möchte zwar Filmstar werden in Hollywood oder Brigitte Bardot aus Ebersberg, aber...
Na, wir waren zu dem Zeitpunkt in München, also das will ich hier schon mal betonen.
Du bist eine richtige Münchnerin.
Ja, eigentlich bin ich ja... Sei du still. Ich bin eigentlich Landshuterin. Mhm. Deshalb ist Hans im Glück zum Beispiel auch in Landshut entstanden.
Also eure gemeinsames Drehbuch, die Serie.
Und was wollte ich jetzt sagen?
Bei dir der Wunsch auch so war, dass du gleich gesagt hast, du möchtest dann Ophelia werden, oder?
Nee, also so weit ging es erstmal nicht, aber ich bin so klassisch entdeckt worden. Und sollte in einem Film mitspielen. Und es kam nur aufs Aussehen an, eigentlich im Grunde genommen. Und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht und wurde auch gut bezahlt. Damals 400 Mark. Ja, 400 Mark. Das war sehr viel Geld pro Drehtag.
Pro Drehtag gleich.
Ja. Und zwei Tage bin ich allerdings nur rumgesessen, weil es geregnet hat und es wurde außen gedreht. Und ja, dann fand ich das sehr toll und hat mir gut gefallen. Und dann habe ich Privatunterricht genommen bei der Annemarie Hanschke, war damals die Lehrerin für Schauspiel, die es damals gegeben hat. Also privat erstmal, weil ich ja Schule machen wollte und sollte. Und später bin ich dann auf die Schauspielschule.
Was war das für ein Film? Was war dein erster Film, wo du gleich... man wird entdeckt und
das
hat ja eine Filmrolle.
Das war über den Heine Schof. Und der Heine Schof hat jemanden zusammengeschlagen, dass der dann im Rollstuhl war. Und es ging also über den Heine Schof. Und ich war so eigentlich in Wolken gehüllt. Ich war das eigentlich, was er am liebsten wollte, aber nicht erreicht hat. Und dieser Heine Schof wurde dann also so behandelt, als wäre alles, hätte alles dazu geführt, dass er den zusammengeschlagen hat. Aber so war das damals gar nicht. Aber diese Opfer-Täter-Umkehr war schon damals häufig so. Und dieser Film ging eben über diesen Heine Schof, der Arme, der den anderen krankenhausreif geprügelt hat.
Und da hast du beschlossen, du möchtest Schauspielerin werden.
Genau.
Aber nicht Bühnenschauspielerin, also Hamlet war nicht so dein, sondern
doch,
Filme.
Eigentlich, dann hat mich das eigentlich dafür aufgemacht. Und wir haben ja dann auch zusammen Theater gespielt nach der Schauspielschule. Wir haben es ja beide abgeschlossen dann. Und wir waren ein Jahr auf Tournee. Eine Kindertournee, was ganz besonders schwierig ist.
Da lernt man es in dem Buch.
Genau. Da weiß man dann...
Wir haben gespielt die Prinzessin auf der Erbse.
Wer war die Erbse?
Ich war die Erbse. Ich war der Prinz, die Evi natürlich die Prinzessin.
Wie nett.
Und wir haben manchmal gespielt, wirklich vor 2000 Kindern und manchmal vor 12.
Das steht in dem Buch, Drehbuch meines Lebens, das kritischste Publikum überhaupt. Weil Erwachsene applaudieren vielleicht wohlwollend, wenn man Pech hat, buhen sein aus, aber Kinder sagen, das gefällt mir nicht.
Wenn Kindern was nicht gefällt, die stehen auf und gehen raus einfach. Und da musst du schon.
Oder dann wird es laut. Ja. Also das merkt man dann, wenn es denen nicht gefällt. Und je nachdem muss man sich aufs Publikum einstellen. Und das lernt man eigentlich ganz gut. Haben wir in diesem Jahr ganz gut gelernt.
Das ist wirklich so die Schule des Lebens dann als junger Schauspieler, wo man denkt, man kriegt die großen, großen Rollen. Und das sind eigentlich im Nachhinein war das die große Rolle. Das war so wichtig, das zu lernen, diese Praxis zu bekommen als junger Abgänger, dass jeder Tag anders ist und das Publikum halt immer anders ist.
Ja, und man lernt ja am Theater. Ich habe mal am Volkstheater gespielt, den Wittlieber mit dem Gustl Beierhammer. Also er war der Wittlieber, ich der Sohn, der dann durchdreht und gewalttätig wird. Und da gab es eine Szene, da habe ich einen Streit mit dem Knecht und ich habe ein Messer in der Hand und er greift nicht nach der Gabel, nach der Heugabel und ich lasse das Messer fallen und gehe weg. Das war immer Mucksmäuselstadt. Und manchmal haben die Leute gelacht. Und dann haben wir gerätselt, der Regisseur kam extra und sagte, warum lachen die? Ihr macht alles wie immer. Und ich sage, ich weiß es nicht. Das erste Mal denkst du natürlich, du hast das Hosentierl offen oder irgendwas. Und dann sind wir draufgekommen, wenn ich das Messer ganz bewusst wegschmeiße, dann ist Start. Und wenn der die Gabel nimmt und ich lasse das Messer einfach fallen, dann war das komisch, dann schaut das lustig aus. Und dann haben die Leute gelacht. Eine Kleinigkeit. Also da lernt man auf der Bühne eigentlich, lernt man seinen Beruf.
Ja, weil im Fernsehen kannst du ja oder im Film kannst du ja sagen, mach mal nochmal.
Ja.
Und jeder Abend als Bühnenschauspieler ist ja anders.
Ist natürlich, selbstverständlich. Das Publikum
spannend.
Ist jeden Abend anders, setzt sich anders zusammen. Mal sind es mehr Ältere, mal Jüngere. Also wir haben auch gelernt, dass jemand kam, ein Spezient. Zum Beispiel beim Residenztheater war ich ja, der dann gesagt hat, Leute, pass auf, heute sind viele Ältere drin, halt müssen wir ein bisschen mehr Gas geben mit der Stimme. Und das hat auch genügt, man hat nicht geschrien, aber man wusste, man muss ein bisschen einen Scheit drauflegen.
Man hat aber kein Mikro gehabt.
Nein, hat man kein Mikro gehabt. Heute haben sie meistens Mikros an vielen Theatern.
Aber das habt ihr ja gelernt, dass die Stimme bis in der letzten Reihe zu hören ist, was auch oft mit der Akustik des Theaters zu tun hat. Ja. Aber schon, dass man mit seiner Stimme, mit seinem Instrument eigentlich arbeitet. Das ist ja dann auch euer Handwerkszeug. Ja. Was für ein schöner Beruf. Und dann ging es aber doch zum Fernsehen und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Was war denn die Lieblingsbühnenrolle von euch? Prinz und Prinzessin oder kann man es gar nicht sagen?
Naja, also bei mir war das schon, ich glaube wirklich, das mit dem Gustl, der Wittlieber, das war schon ein Knaller.
War das, glaube ich.
Das haben wir, ich weiß nicht, 60 Mal oder was gespielt. Und es war so eine innige Beziehung, eine Hassliebe-Beziehung. Und der Gustl und ich, wir mochten uns sehr. Also das war alles so ineinander verzahnt. War die Bettina Redlich war dabei, hat meine Schwester gespielt.
War auch schon hier zu Gast.
Ja, und also war einfach eine gute Besetzung, ein gutes Spiel. Regie hat gepasst und Thomas sowieso. Also das lag mir schon sehr.
Was war deine liebste Bühnenrolle, Eva?
Ja, so weit bin ich eigentlich gar nicht gekommen.
Ja, Stadttheater Augsburg, sehr renommiert.
Ja, aber da habe ich ja auch nur eine Rolle gespielt und das über 3 Monate. Aber ich bin dann sehr schnell schwanger geworden und dann mussten wir uns entscheiden. wer arbeitet und wer bleibt bei den Kindern. Horst wäre auch bei den Kindern geblieben, wenn ich Karriere gemacht hätte. Aber na, das kam nicht so. Aber wir waren eigentlich beide zufrieden damit. Und später haben wir ja dann gemeinsam angefangen zu schreiben. Und damit war ich sehr gut beschäftigt.
Wir schauen gemeinsam zurück und sind natürlich auch in der Gegenwart und reden auch über die Zukunft. Horst Kummet und Eva Kummet sind bei mir zu Gast. Horst Kummet hat sein Buch herausgegeben, das natürlich genauso anteilig mit Eva Kummet zu tun hat. Drehbuch meines Lebens, also Drehbuch eures Lebens. Eine Biografie steht drunter, die ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Aber wenn man so zurückblickt, hat sich ganz schön viel getan bei euch die ganze Zeit. Also langweilig war es nicht, Horst und Eva.
Na, langweilig war es wirklich nicht. Auch natürlich durch die vielen Berufe, die wir hatten. Ich war ja jetzt Schauspieler, die Evi am Anfang auch, hat es dann eben der Kinder wegen aufgegeben.
Bravo, Eva.
Ja, finde ich, ist wirklich toll, weil es ist schon ein Entschluss zu sagen, ich bleibe jetzt zu Hause. Aber und dann habe ich ja Regie gemacht immer wieder auch und dann kam das Schreiben und wir haben über 85 Drehbücher, verfilmte Drehbücher, also nicht nur in der Schublade, da haben wir auch noch welche, aber dann kam auch das Kinderbuch dazu, Lucius
das
und,
haben das, wir hier liegen.
Und
genau,
das Geheimnis der Gespenstervilla. Das ist ein Jugendroman, da geht es darum, dass man um Nächstenliebe, dass man etwas für den anderen tut. Wie weit geht man, um einander zu helfen? Das sind zwei 10-jährige Buben und wir haben unseren Kindern das immer erzählt, zu Geschichten. Und die haben irgendwann
so gute
gesagt,
Nachtgeschichten.
Ja,
dann, oder?
Und die haben gesagt, Mensch, machst du da ein Buch draus, das ist so toll. Und also wir haben halt viele Berufe, aber es ist auch so, ich wäre auch, wenn die Evi Karriere gemacht hätte, ich wäre auch zu Hause geblieben bei den Kindern. Hm. Ich bin sowieso so die Glucke. Also die Evi hat immer gesagt, die Kinder müssen raus, die müssen was erleben, die müssen in die Welt. Und ich habe immer gesagt, na, bleibt's da. Ich setze mich auf die Eier sozusagen und behüte die. Also ich habe die Kinder nie so ganz losgelassen.
Das ist übrigens bis heute so. Also wenn wir über die Straße gehen, das betrifft mich auch, dann sagt mein Mann zu mir, sei aber vorsichtig, schau links, schau rechts, wenn du über die Straße gehst und sei vorsichtig mit dem Hund. Weil wenn man über die Straßenbahnschienen geht, da kann links und rechts eine Straßenbahn kommen. Also er ist immer sehr besorgt.
Ich bin vorausschauend. Ich denke zum Beispiel, stell dir mal vor, du stehst vor einem Aufzug mit Hund an der Leine. Jetzt, was weiß ich, ruft jemand, hallo Horst, und du drehst dich um. Der Hund geht in den Aufzug. Der geht zu, fährt nach oben und der Hund ist an der Leine. Dann hängt sie dir auf, der Hund. Solche Dinge denke ich.
Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Ja, aber den Unfall mit der Straßenbahn, den hat er gehabt. Ah. Das wollen wir schon nicht verschweigen. Ah.
Ja, aber ich bin einfach, da ist eine Straßenbahn einfach in mein Auto hineingefahren. Da konnte ich nichts dafür.
Ist sie von den Schienen runtergefahren und in der Auto
Ja, bösartig. Er war noch ein bisschen Blech.
Aber Eva, wie hast du es dann geschafft? Er war dauernd unterwegs und hast da Leute über die Straße gemessen.
Ja, war schwierig, aber ich hatte Glück.
Es kommt nicht alle Minute, Tramper.
Also ich habe es geschafft.
Aber es ist auch schön, wenn man so viel unterwegs ist, wie du unterwegs warst, heimzukommen und da hat man ein Nest. Weil man kommt dann schon aus einer verrückten Schauspielerwelt und ist ja auch gegen Starrummel auch nicht so gefeit. Du schreibst ja selber so in der Mitte vom Buch, mir wurden früher oft Rollen angeboten, die den Typ verkörperten, der ich war. Jung, sportlich, muskulös, nicht ganz schlecht aussehend. Und wenn man da am Horn kommt und die Toilettenspülung funktioniert nicht und die Kinder haben schlechte Noten gehabt, dann ist man wieder normaler Mensch.
Dann ist man
wieder
geerdet. Ja. Nein, das ist ja das Schöne auch, dass man merkt, was das wirkliche Leben ausmacht. Und ich finde immer so lustig, also ich bin ja ich hasse ja rote Teppiche. Man muss ja immer über irgendwelche roten Teppiche gehen, wenn man irgendwo eingeladen ist. Und ich finde das sowas von affig. Warum man dann für Schauspieler, die Gaukler, die sind früher mit der Fackel und mit irgendwelchen Tricks aufgetreten.
Mit der Narrenkappe.
Ja, also warum die jetzt einen roten Teppich haben, wie die römischen Kaiser seinerzeit. Also ich glaube, wir sind beide schon sehr geerdet, die Evi und ich.
Aber wahrscheinlich doch, weil ihr jung ja noch niemand wart und euch dann gemeinsam entwickelt habt und man kennt ja seine Anfänge und dann kann man auch über sich selber lachen. Das kommt da in dem Buch ganz gut raus, dass man sich nicht so ernst nehmen darf.
Ja. Na, ich glaube, diese die eigene Wichtigkeit ist so unwichtig. Und viele denken, ja, Mensch, jetzt spiele ich das oder jetzt bin ich da und da zu sehen und auf der großen Kinoleinwand. Aber es bedeutet ja nichts. Es ist ja, ich komme aus einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb, aus einer Metzgerei, und da waren ganz andere Dinge wichtig. Mein Vater gesagt hat, Herrschaft, der Majoran fällt, ich brauche für die Wurst, brauche ich Majoran. Dann, jetzt gehst du schnell zum Metzger, ja, gehst zum Metzger so und so, sagst, du brauchst dringend einen Majoran vom Papa. Das waren ganz andere Wichtigkeiten. Und die hat mit Essen zu tun und das ist mir sowieso das Allerliebste.
Du bist ja in Forchheim geboren und aufgewachsen hast und darum kannst du den Bamberger ja so gut fränkisch, sag nochmal Apotheker.
Apotheker,
schau, ich kann es nicht. Warum kannst du den ja so gut spielen? Also ein Schauspieler kann vieles spielen, aber das ist das so die Sprache, mit der du aufgewachsen bist. Und du hast es auch ziemlich zelebriert in Daheim ist Daheim.
Naja, es gibt immer wieder Kollegen, die machen das nach. Und da rollt es einem Franken die Fußnägel nach oben.
Ja, drum mache ich es ja nicht. Ja,
ich finde Dialekt nachmachen schlimm. Das geht gar nicht. Also, und du hörst sofort, dass das nicht stimmt. Hm. Und ich bin natürlich mehrsprachig. Ich bin fränkisch und bayerisch durch Garmisch.
Gebrochen Hochdeutsch.
Gebrochen Hochdeutsch.
Nein, auch beim Hamlet wäre es schon nett, wenn man vielleicht das nicht auf Fränkisch macht oder auf Oberbayerisch.
Ja, das war... Ich bin in verschiedenen Regionen gewesen und meine Oma zum Beispiel, die war aus Niederbayern, die hat bei uns gelebt, da habe ich das auch im Ohr gehabt und Sprache war schon immer wichtig für mich.
Aber was ja Schauspieler aus Bayern, euch geht es ja beiden so, immer, die lernen ja am Anfang, dass sie Hochdeutsch sprechen, dass sie ja nicht als bayerische Schauspieler in eine bestimmte Schublade gesteckt worden sind. Bei dir war halt dann das Glück, du kannst klassische Rollen spielen, dürftest aber dann bayerische Rollen spielen, die du teilweise oder ihr ihm auf den Leib geschrieben habt. Da lachte Eva, das war der Hans im Glück, den habt ihr, das war euer gemeinsame erste Drehbucharbeit, glaube ich.
Das war die erste Drehbucharbeit, ja. Und ich habe mich mal sehr gefreut. Ich bin hier in das Funkhaus unten reingegangen, in den Haupteingang. Und da war so eine Vitrine. Mhm. Und da waren vom Bogner Franzi ein paar Serien so, die man kaufen konnte. Als
Videokassetten
ja,
noch.
Und da war auch Hans im Glück von uns dabei. Und da stand Bayern Kult. Und das hat mich echt gefreut, weil das so... Also Hans im Glück kannte, als das ausgestrahlt wurde, einfach jeder.
Ja, und damals hat es noch nicht so viele Programme gegeben, da hat man das halt alles angeschaut. Man hat es angeschaut. Bayern Kult bei mir zu Gast, Eva und was kommt. Ja, das denkt man sich am Anfang nicht. Also ja. Natürlich geht man jung davon aus, dass man berühmt wird, am liebsten auch reich und berühmt. Ja. Aber wenn man dann so bekannt ist oder wenn man eben in der Vitrine steht mit der Serie, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, selber Drehbücher zu schreiben? Ich glaube, das war Evas Idee, gell?
Also ja, im Grunde genommen schon, weil es immer zwischen großen Serien, die Horst gemacht hat, war auf einmal so ein Freilauf. Und das hat er nicht gut vertragen. Und da dachte ich mir, also bevor er jetzt durchdreht und die Wände hochgeht, ist es am gescheitesten, man überlegt sich was man macht. Und das ging dann, irgendwann habe ich zu ihm gesagt, also da ist er auch mal wieder die Wände oben gewesen. Und dann habe ich gesagt, weißt was?
Stimmt, du bist ja Jähzornig, steht
ja
da drin.
Ja, ja. Ja.
Steht im Buch drin, ja. Ein Jähzorniger.
Also mir gegenüber sehr, sehr selten. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, du, wir haben so viele Drehbücher liegen, die du nicht gemacht hast und die wirklich schlecht sind. Und wir hatten so viele gute. Mhm. Lass uns das doch mal angehen, ob wir das vielleicht selber können. Und eigentlich war es erstmal, um ihn ruhig zu halten, dass er eine Beschäftigung hat.
Man muss auch sagen, wir haben das dann auch analysiert. Wie sind Drehbücher aufgebaut? Wie sind gute aufgebaut?
Wussten wir am Anfang gar nicht. Also wir haben gleich angefangen, ein Drehbuch zu schreiben und wussten gar nicht, dass es sowas wie einen Plot gibt, den man zuerst abliefert und dann ein Exposé, dann ein Treatment und dann ein Drehbuch. Wussten wir nicht, weil Horst hat als Schauspieler immer das fertige Drehbuch gehabt. Ja. Und so haben wir einfach angefangen, mal ein Drehbuch zu schreiben, orientiert an unserem eigenen Leben.
Und das war dann leider Erfolg, ja. Die Kultserie.
Ja, genau.
So ein Aber Massel.
Echt Massel, ja.
Naja, das war gar nicht so einfach, weil erstmal wollte niemand was von diesem Buch wissen, das wir geschrieben haben als erstes. Und wollte das auch nicht lesen, also lag irgendwo auf Schreibtischen rum. Und dann haben wir das der TV60, dem Herrn Burgemeister, gegeben, für den Horst gespielt hatte. Und dann lag das dort und lag da. Und nach 4 Wochen habe ich gesagt, du, ich unternehme jetzt was. Es ist ein gutes Buch, da bin ich mal sicher.
Du hast nicht 4 Wochen, hast du nicht abgegeben.
Nein, es
waren ein paar Tage.
Also es waren nur ein paar Tage. Und dann habe ich dort angerufen und wollte mit dem Herrn Bürgermeister persönlich reden. Und ja, warum denn? Ja, ich habe ein Drehbuch abgeliefert, beziehungsweise das hat mein Mann und ich zusammengeschrieben. Horst Kummet sagt Ihnen vielleicht was. Und dann habe ich ihn bekommen, tatsächlich. Bin ich also weitergekommen. Und ich habe ihm dann gesagt, ach Herr Burgemeister, ich würde Sie bitten, uns das Buch zurückzuschicken. Wir haben jemanden, der da sehr interessiert wäre.
Hat das gestimmt?
Und dann und er hat nicht gestimmt, war geschwindelt. Aber und dann hat der Herr Burgemeister gesagt, ja Frau Kummet, geben Sie mir doch übers Wochenende noch Zeit, ich lese das mal.
Aber er hat es dann auch gelesen und vor allem, was man sagen muss, der BR, er hat es dann dem BR angeboten und es war ja auch in der Geschichte des BR, glaube ich, einmalig, nach 14 Tagen, also hatten wir eine feste Drehzusage.
Mhm. Ui.
Also der BR hat gesagt, machen wir sofort. Gelder waren bereitgestellt und nach 14 Tagen wussten wir, wann wir drehen. Also es ist unglaublich
schnell. Und dann habt ihr gewusst, jetzt werdet ihr Drehbuchautoren.
Ja, dann mussten wir erst einmal... Der Bürgermeister hat gesagt, pass auf, ein Buch nützt mir nichts. Also machen wir eine Serie draus. Mhm. Wie viel könnt ihr denn liefern? Und dann haben wir erst einmal...
Hat Eva sicher gesagt, viele.
Viele. Naja, und dann haben wir uns natürlich auf dem...
Wir wussten überhaupt nicht, wie wir weitermachen sollen. Ja. Und hatten
Aber es
ging dann sehr gut.
Und hat euch auch Spaß gemacht.
Ja, unheimlich. Ja. Es macht immer Spaß zu schreiben, so lange... Bis man
das
dann, bis zu viele Leute mitreden und denen man dann immer erklären muss, wieso was so passieren muss und nicht anders passieren muss. Und dann wird es immer komplizierter.
Macht auch Spaß, mit euch zu ratschen. Eine Klappe, eine Filmklappe haben wir nicht, aber die 11-Uhr-Nachrichten und danach ratschen wir weiter. Eva und Horst Kummet bei mir zu Gast. Tolle Fotos sind auch in dem Buch da und über Taekwondo und Reiten am Mai. Und zwar in 2 Stunden ganz schön knapp.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zur 2. Stunde von unserem herrlichen Ratsch. Horst und Eva Kummet sind bei mir zu Gast und stellen das Buch vor, Drehbuch meines Lebens. Und beide haben schon so viel gemacht als Schauspieler, als Drehbuchautoren, als Synchronsprecher, als Sprecher, als Hörspielsprecher und tolle Fotos sind in dem Buch drin. Zum Beispiel Horst Kummet beim Taekwondo, beim Reiten vor der Schauspielschule mit seiner Eva als Traumpaar vor einem Schloss, in dem sie mal gelebt haben. In der Erfolgsserie Die 5. Jahreszeit, Daheim ist daheim natürlich, mit einem jungen Udo Wachtfeitel. Ein spannendes Schauspielerleben und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Eine schöne Volksmusik spielen wir, hat Horst Kummet gerade gesagt und seine Eva hat ihm beigepflichtet. Habt ihr beide eigentlich jemals Musik gemacht? Da habe ich jetzt gar nichts entdeckt im Drehbuch deines Lebens, Horst.
Ich habe mal,
jetzt kommt's auf,
Gitarre gelernt. Das war noch in Forchheim im Kloster. Da war ein junger Priesteranwärter und der hat einem Freund und mir Gitarrenunterricht gegeben. Und das hat er sehr gut gemacht. Und dann kam der weg, weil der musste weitermachen. Der musste, glaube ich, nach München dann, um sein Studium weiterzumachen. Und damit war unser Gitarrenlehrer weg. Und dann haben wir noch gesucht, aber niemanden gefunden. Da gab es einen alten Lehrer, der aber so mürrisch war, da wollte niemand freiwillig hin. Und dann hat sich das aufgehört. Aber ich habe Maultrommel gelernt.
Ui!
Ja, Schurplatten und Maultrommel habe ich gelernt und ich bin ein guter Maultrommler.
Aber was er wieder total vergisst, ist, dass er richtigen Gesangsunterricht hatte bei Frau Hallstein.
Der Mutter von Ingeborg
Hallstein.
Das stimmt, das stand da drin.
Ja. Und ja, da hätte er gute Aussichten gehabt. Frau Hallstein hat ihn auch umsonst unterrichtet. Wir hätten uns das gar nicht leisten können zu dem Zeitpunkt. Und hat gesagt, jetzt muss er sich endlich mal entscheiden, will er Sänger werden oder will er Schauspieler werden. Er kann sich nur auf eins konzentrieren. Und jetzt macht er weiter.
Ja,
das, gute Regieanweisung. Ja.
Und es ging dann aber bei mir sehr schnell gut los mit Fernsehaufträgen und auch einfach mit dem Verdienst. Ich hätte dann noch viele Jahre Ausbildung machen müssen für, ich bin lyrischer Tenor.
Schön.
Was man jetzt heute gar nicht hört, weil ich so allergisch bin. Aber da hätte ich halt nichts verdient. Mhm. Und wir wollten erstmal nichts verdient. Und ich habe dann wirklich doch ein Angebot nach dem anderen gekriegt. Und sehr viel Leerlauf hatte ich nicht. Baby war unterwegs. Und da war einfach der Verdienst mir näher.
Ist ja auch reizvoller, anstatt jahrelang zu warten, ob man jetzt dann vielleicht doch noch für die Met engagiert wird, zu sagen, wir sind eine Familie und ich möchte hier arbeiten in Bayern und möchte endlich als Schauspieler arbeiten dürfen. Ja. Dass man beides kann, das ist eigentlich noch so eine klassische Ausbildung. Das finde ich so schön, dass viele Künstler, weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, einfach eine gute Ausbildung haben. Die können singen, die können tanzen, die können spielen, kennen sich bei Klassikern aus. Das muss man alles können, auch wenn man später einen Apotheker spielt, was ich ja nicht gering schätzen möchte. Im Gegenteil, das ist ja auch eine Rolle deines Lebens.
Ja. Aber früher gab es halt so eine Grundausbildung. Es war ja auch so, wenn du... war an allen Theatern, bis auf die Kammerspiele, da war ich nicht, aber eben auch am Residenztheater und an der Komödie am Max II, was es damals noch gab, und die kleine Freiheit in der Maximilianstraße, ein sehr nettes Theater.
Bei den Kammerspielen war das, glaube ich,
Gegenüber.
Gegenüber sogar.
Und wenn du nicht vom Theater kamst, dann haben die Leute vom Fernsehen dich auch nicht ernst genommen. Mhm. Aber wenn du gesagt hast, ich spiele am Residenztheater, dann habe ich gesagt, das war ja auch nicht mit Probeaufnahmen. Du musstest die fast nie Probeaufnahmen machen, weil die gesagt haben, wenn der vom Theater kommt, dann war es ja sein Beruf. Ja.
Aber es ist auch ein richtiger Beruf. Es ist nicht nur die Berufung, es ist schon ein harter Beruf. Und jetzt bist halt du berühmt geworden. Es gibt auch Kollegen, die haben das Ziel dann nicht erreicht, wenn sie sich das Ziel gesteckt haben sollten, dass man dann berühmt wird.
Ja, aber das ist viel Glück. Mhm. Zur rechten Zeit, am rechten Ort.
Und Können.
Und ja, Können auch. Aber wir haben so tolle Leute in Deutschland. Wir haben an Theatern so großartige Schauspieler, die kein Mensch, die breite Öffentlichkeit kennt. Weil die sind nicht im Fernsehen, die machen keine Filme. Das sind Schauspieler, die große Kunst machen jeden Abend und die sind der Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt.
Dann ist es bei dir aber auch gut, dass du beides machen konntest. Theater,
natürlich.
Serien, Filme.
Ja. Das ist auch schön, dieses breit gefächerte. Aber ich hatte mal in meiner besten Auftragszeit, da haben wir Hans im Glück gedreht, da waren wir in Landshut und da habe ich abends aber gespielt am Volkstheater. Und dann habe ich einen Drehtag gehabt, da habe ich ganz früh Dämmerung gedreht mit dem Udo Wachtfeitel irgendwo an der Isar in München. Mhm. Dann bin ich hergefahren zu euch in Bayerischen Rundfunk, habe da ein Hörspiel gemacht. Dann wurde ich abgeholt hier wieder, beziehungsweise der Fahrer hat gewartet. Dann sind wir nach Landshut gefahren, haben da weitergedreht und abends stand ich auf der Bühne im Volkstheater. Und dann bin ich heimgefahren irgendwann um 11 Uhr und habe auch einen Unfall gebaut, weil man einfach... Irgendwann war das zu früh. Der Körper packt dann irgendwann das nicht mehr. Ich bin nicht eingeschlafen, aber ich war eben auch nicht mehr aufnahmefähig.
Erschöpft einfach. Ja. Da hast dein Mann aber selten gesehen, Eva. Und die Kinder haben dann im Fernseher schauen müssen, wenn sie den Papa sehen wollten, oder?
Na, aber wenn er da war, hat er sich sehr um die Kinder gekümmert und ich habe viel Freizeit gehabt, konnte schwimmen, konnte eigentlich alles machen. Und später ging es ja dann sowieso, waren die Kinder älter und ich konnte mich damit beschäftigen, an ein neues Drehbuch zum Beispiel zu denken und konnte das vorbereiten und wir haben das dann abends immer besprochen. Das war eigentlich immer sehr schön und dann ging es eigentlich, nur das Problem ist entweder, man ist äußerst gut beschäftigt oder man hat nichts zu tun. Deshalb ging es dann auch eben mit diesem Drehbuchschreiben, dass man doch immer was zu tun hatte. Und das mit den Drehbüchern ging dann oft besser als Schauspielerei. Mhm. Aber wir hatten halt immer unser Auskommen.
Aber es ist ein ganz besonderes Miteinander bei euch, dass ihr beide eure Berufungen und eure Berufe versteht, dass du dich dann aufs Schreiben verlegt hast, dass ihr es trotzdem geschafft habt, ein tolles Familienleben und eine gute Ehe zu basteln. Das ist in der Branche, glaube ich, sehr ungewöhnlich.
Ja, aber ich glaube, da muss man auch klug sein als Frau. Weil, also es ist natürlich schon schwierig und manchmal ist es sehr schwierig und dann muss man eben wieder zurückfinden zu den Anfängen und sagen, wir haben uns geliebt und auf einmal ist da ein bisschen was abhanden gekommen, lass uns doch dazu wieder zurückkehren. Und es war, glaube ich, bei uns beiden, das kann ich für meinen Mann, hoffe ja. ich auch sagen, niemand von uns hat je daran gedacht, den anderen zu verlassen. Nicht also wir schön. Haben mal einen Tag nicht miteinander gesprochen oder so. Solche Dinge gab es, aber ansonsten ja. eigentlich.
Ich glaube halt, es ist auch so, dass viele Paare das einfach zu schnell hinschmeißen. Hm. Die sagen, da stimmt jetzt was nicht. Oder es ist nicht, na, wenn man 20 Jahre verheiratet ist, ist es vielleicht nicht mehr ganz so spannend und so weiter. Dass man sagt, ich schaue mich um, ich suche was Neues, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich habe einen Bekannten, der mal gesagt hat, mit 50 soll es das jetzt alles schon gewesen sein. Wo ich denke, du Blödmann, bei dir stimmt alles, ist Familie da, es ist alles.
Sei froh.
Ja, aber das sind natürlich auch so, da haben Männer oft große Schwierigkeiten in diesen männlichen Wechseljahren zu sagen, also ich will es nochmal wissen. Ich lache mich immer kaputt über diese alten Männer auf dem Radl.
Warum?
Ja, weil das Aggressivste, was es in München gibt, sind alte Männer auf dem Radl. Und ich denke dann oft, die fahren da verbissen. Also wenn ich mit meinen Enkelkindern zum Beispiel, wir wohnen an einem Radlweg, wenn die Enkelkinder da sind, ich gehe mit die kleinen Enkelkinder, die überfahren dich. Und ich würde gerne mal sagen, guter Mo, was ist los? Hast du Prostata-Probleme? Oder funktioniert es nicht mehr? Oder was macht dich so verbissen? Also eure Männer sind was Furchtbares manchmal. Und so wollte ich nie werden.
Du siehst dich ja. Und da passe ich sehr auf, dass er nicht so geworden ist und nicht so wird.
Das ist eine gute Geschichte. Aber ihr habt doch das Glück gehabt, erstens ist eine gute Ehe viel Arbeit und zweitens habt ihr euch so jung kennengelernt, dass ihr eigentlich miteinander erwachsen geworden seid. Also es hat sich nicht jeder entwickelt, sondern ihr habt euch miteinander entwickelt als einzelne Personen, als Singulare und auch als Plural. Und das ist auch was ganz Seltenes.
Ja, weil man wächst natürlich so zusammen. Es gibt, es ist ja auch in dem Buch drin, es gibt so eine Geschichte im Jüdischen, da sagt man, bevor der Mensch auf die Welt kommt, teilen sich zwei Menschen eine Seele.
Schönes
und,
Bild.
Ja, und dann kommen diese Menschen auf die Welt zu unterschiedlichen Zeiten und jetzt ist jeder nur eine halbe Seele. Und man ist eigentlich immer auf der Suche nach der anderen Hälfte.
Wie bei Yin und Yang.
Ja, und ich glaube, wir haben einfach uns schnell gefunden. Und das ist ein großes Glück und das sehe ich auch heute noch so und sehr bewusst.
Manches ausdiskutieren und manches aushalten miteinander. Und das machen heutzutage leider die wenigsten. Ihr habt viel miteinander schon erlebt, viel gemacht und aber auch nicht alles miteinander gemacht. Taekwondo und Reiten war jetzt nicht deines, Eva, was der Horst als junger Kerle in Forchheim immer gemacht hat.
Ja, auch deshalb, weil ich ja schon über 20 war und ich wollte das dann nicht mehr anfangen. Reiten habe ich dann angefangen auch.
Wo ihr auf den Schloss gewohnt habt, oder?
Auf Schloss Lehrbach, genau. Die Kinder haben voltigiert und ich bin dann geritten, die Kinder auch, aber irgendwie war es nicht so ganz mein Ding. Ich bin zwar sehr tierlieb und fand dann immer, wieso müssen diese armen Tiere oben jemanden drauf haben.
Umgekehrt wäre es auch ärgerlich, gell, ja, wenn wir genau, jetzt Pferdel genau. rumtragen müssten.
Aber irgendwie habe ich das nicht eingesehen, wenn man dann sieht, wie die auf der Koppel sind und miteinander schön. Spielen und rumlaufen und so. Da dachte ich, wieso brauchen die jemanden da oben drauf?
Ja, die sind auf dieser Koppel nur so verspielt, weil sie sich wieder darauf freuen, dass endlich ein Reiter kommt.
Das wird sein. Und du warst schon jung, als einziger Bub. Die Mädels interessieren sich aber für die Pferdel. Also jetzt muss man nochmal sagen, du bist in Forchheim geboren und aufgewachsen. Als Apotheker. Apotheker?
Nein,
Apotheker nicht.
Mir gefällt das Wort so gut. Und du bist in der Apothekerrolle, ja. Auch bei daheim ist daheim einfach so eine präsente Figur. Sehr pingelig, was du ja gar nicht bist, schreibst du in dem Buch. Und wirklich eine besondere Figur. Und hast aber in Vörheim schon das Reiten angefangen, was für einen Burm damals ungefähr so war wie Balletttanzen, völlig ungewöhnlich.
Ja, also die Deutschen waren immer sehr gute Reiter. Wir haben hervorragende Springreiter, zum Beispiel Dressurreiterinnen vor allem jetzt. Und das Reiten hat mich früh interessiert. Und es ist aber auch ein bisschen Familiengeschichte. Also von der Seite meiner Oma, also die kommt aus Kelheim. Und als deren Mann jung war, dann musste der, das Stadttor, muss man sich mal vorstellen, musste der galoppieren, weil der Vater gesagt hat, wenn du da nicht reingaloppierst und latschst da mit deinem Gaul bis zu uns heim, da kriege ich es aufgeschaut.
Was ist aufgeschaut?
Es aufgeschaut, dass die Leute so sich näher verohren.
Ach so.
Ja, und der musste galoppieren. Das war, also die Pferde waren immer doch in der Familie sehr wichtig. Und ich habe das mit 8 angefangen und war für mich, ich habe immer gedacht, ich reite ein Leben lang. Und das hat sich aber dann anders ergeben.
Hast du in Filmrollen oder in Fernsehrollen reiten dürfen? Auf der Bühne wahrscheinlich eher wenig.
In Hans im Glück.
Hat das Eva reingeschrieben, dass du reiten darfst?
Ja, ja, da ist alles drin, was ich so sportlich kann, bis auf Skifahren und Schlitten. Doch, nein, Schlittschuhlaufen ist auch drin.
Ja, das lag daran, weil wir natürlich wollten, dass er die Hauptrolle spielt. Und je natürlich, mehr er kann und je mehr wir benutzen,
desto mehr Folgen.
Genau, und desto mehr mussten sie ihn auf jeden Fall nehmen und es war uns sehr wichtig, dass er das selber spielt. Weil das war gar nicht so gewöhnlich, dass man damals als Schauspieler auch ein Drehbuchautor war und seine eigene Rolle gespielt hat.
Und teilweise auch Regie. War Taekwondo auch in eurem Drehbuch? Weil das ist ja auch dein großes Hobby gewesen.
Ja, klar.
Wie bist du zu Taekwondo gekommen? Das ist ja eine asiatische Kampfsportart.
Ja, aber also ich habe geboxt. Ein bisschen Boxen angefangen, aber das hat mir dann nicht so gefallen und dann gab es Taekwondo in Garmisch und dann sind wir da hingelatscht, mein Freund Toni und ich.
Berühmte Toni, der immer auch vorkommt.
Und dann hat unser Trainer gesagt, Jürgen Schams hat gesagt, ja, müsst halt probieren, jetzt kommt es erst einmal und dann habe ich gesagt, ja, und dann braucht man ja so einen weißen Anzug. Nein, sagt er, jetzt kommt es einmal in Trainingssachen.
Jetzt kommt einem Hans im Glück vor.
Und das haben wir da aufgearbeitet und dann haben wir trainiert. Und für einen Toni war es nichts.
Dem hat schon Hamlet nicht gefallen.
Ja, dem hat schon Hamlet nicht gefallen. Aber für mich war das einfach toll und ich hab das dann gemacht wie ein Beruf. Also es war mir am allerwichtigsten. Ich habe jeden Tag trainiert. Also auch wenn wir kein offizielles Training hatten, waren wir samstags draußen im Sommer und ansonsten irgendwo im Zimmer und haben da unsere Sachen probiert.
Und Vollkontakt hatten Sie da?
Ja, ja, Vollkontakt, das war schon.
Was war das?
Naja, es gab keinen Kopfschutz damals, es gab keine Handschuhe, nur so eine Stäbchenweste, dass nicht zu viele Rippen brechen und dann hat man aufeinander eingeschlagen. Also das war schon nicht Ringelpiez mit anfassen.
Na, aber man lernt, glaube ich, auch als Schauspieler eine gute Körperhaltung und Bewegung, man solche Kampfsportarten macht. Ja. Man tänzelt ja auch ein bisschen.
Ja. Na, was mir bis heute gut tut, ich lache mich immer kaputt über meine Tochter und meine Frau, die eine Tochter und meine Frau, die verlegen immer was. Wo habe ich denn wieder meinen Autoschlüssel? Und ich sage,
selbstverständlich,
Sophie,
geht mir Sophie, da auch so, Eva.
Wenn du mich fragst, wo ist mein Autoschlüssel? Der ist links in meiner Außentasche, mein Handy ist da, mein Ding. Und ich tue alles bewusst. Mhm. Ich sehe auch Dinge bewusst, wo ich sage, da schaut ein Tempo aus deiner Tasche. Wenn du jetzt die Treppen runtergehst und das fällt raus und dann bist du wieder oben, dann brauchst du noch was, gehst runter, rutschst auf dem Tempo aus. Also so eine Körperlichkeit und vorausschauend sein. Beim Taekwondo musst du das
lernt man das,
ja, das lernst du. Ich habe oft Gegner gehabt, die mir körperlich eigentlich überlegen waren. Die musst du lesen können. Die stehen dir gegenüber und ich wusste genau, was der jetzt macht. Und dann ist er immer voll neiglaffer. Und das ist eigentlich das auch beim Boxen so. Bei vielen Kampfsportarten so, dass du den Gegner lesen musst. Sonst stehst du völlig fremd dem Gegenüber. So wie wir jetzt reden, wir drei, du hast dich damit beschäftigt. Du musst deine Gäste lesen können. Wenn da jetzt einer sitzt, der überhaupt nicht reden mag, dann musst du was anderes einfallen lassen, Ja, wie mit so Plaudertaschen. Wie ich, ja. Und das war für mich sehr spannend.
Das ist interessant, weil mir geht es wie dir, Eva, und deiner Tochter. Ich verbringe mehr Zeit meines Lebens mit Suchen als mit Finden. Und wenn man sich so gut organisiert und also, vorausschauend ist.
Da muss ich sagen, liegt es auch an den... Schau her, an den großen Taschen, wo soll man da jetzt was finden?
Mary Poppins hat immer alles dabei. Fürstengürtel für einen Allergiker.
Ja, genau. Aber was ich noch sagen wollte, was ich immer so schade fand, weil er hat sein Taekwondo eigentlich bis auf Hans im Glück nie ausführen können. Ja, und es wäre so, es gab so viele Rollen, wo jemand in Aktion sein muss. Und
es gibt hat er oft Krimis, auch heute sehen wir manchmal Krimis, amerikanische, also französische, deutsche, wo jemand körperlich sein muss, der wirklich überhaupt nichts drauf hat. Und ich lache mich immer kaputt, wenn ich einen sehe, der dann auf in irgendeiner Schlägerei, das muss er gewinnen. Und das löst man heute über Schnitte. Mhm. Der muss gar nichts mehr kennen, weil du machst praktisch Bruce Lee.
Den Ablauf braucht man immer so.
Nein, wenn du einen alten Bruce Lee-Film anschaust, die haben wir verschlungen, das haben wir ins Kino. Wenn der 3 Wochen lief, waren wir jeden Tag wieder im Kino und haben uns den angeschaut.
Wenig Text.
Wenig Text. Und die mussten wirklich was können, körperlich. Und heute löst du das über Schnitt, aber da sind viele, denen ich glaube ich gar nichts, wenn die da einen Kampf haben.
Machst du noch Taekwondo? Kann man das ewig machen?
Aber ich haben es nochmal zusammen gemacht.
Wir haben zusammen und da habe ich, da haben wir dann mit Boxhandschuhen, habe ich der Evi mal so ein bisschen Kontakt beigebracht und dann habe ich ihr einen Schlag beibringen wollen, hier so unter das Schlüsselbein.
Um sich zu wehren.
Um sich zu wehren, wenn jemand auf dich losgeht und du schlägst von oben so auf das Schlüsselbein.
Das war jetzt deutlich. Moment, es hat aber, ist es nichts passiert?
So unter das Schlüsselbein, dann ist es so ein Schockpunkt, es tut richtig weh. Mhm. Ich könnte es jetzt bei dir machen.
Nein, lieber nicht.
Lieber nicht, nach der Sendung.
ich bin so wehleidig.
Und das wollte ich ihr beibringen. Und dann hat es immer mit ihren Boxhandschuhen auf mich eingeschlagen und jetzt sage ich, Evi, das ist ein Stoppschlag. Wenn jemand kommt, so stoppst du den. Aber du musst es schon machen. Ja, und das ging nicht. So, jetzt zeige mal den Handschuh aus. Und dann hat sie es ohne Handschuh gemacht und das war halt nichts. Und irgendwann habe ich gesagt, sie fix, Herrschaft, du wirst in der Lage sein, auf deinen Mann einzuschlagen. Stell dich nicht so blöd. Und dann hat die Evi ausgeholt und macht pack. Es hat geknackt und sie hat mir eine Rippe gebrochen. Aber ich habe mich, hab mich unheimlich gefreut, weil es wirklich jetzt kam.
Ich habe gedacht, du hast deine Handtasche genommen, hättest du meins drüber gezogen.
Da hat er noch lang was davon.
Also sie kann es.
Sie kann es jetzt,
bist du ein guter Lehrer. Was machst du denn noch für Sport? Reiten nimmer?
Na, ich habe dann nochmal mit über 50...
Frichtzimmerrippen.
mit über 50 habe ich nochmal Boxen angefangen im Boxclub Haar. Mhm. Weil irgendwas wollte ich machen. Und dann ging es mir aber immer wirklich nicht gut. Und das sind natürlich 18-Jährige, 20-Jährige. Und ich, alter Sack, bin da mitgerannt. Also da ist 50 natürlich alt für so eine Kampfsportart. Und ich war eben nicht bei den alten Herren dabei. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie geht es mir nicht gut. Und dann bin ich zu einem Freund, der ist Arzt, und hat er gesagt, jetzt machen wir Belastungs-EKG. Und hinterher kam er und hat gesagt, Horst, du bist toll in Schuss.
Komm
für,
aber.
Für dein Alter. Hör sofort auf mit dem Schmarrn.
Ja.
Und er hat dann gesagt, mein Herz kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Der Pulsschlag, alles. Ich brauche Stunden, bis sich das wieder normalisiert. Mhm. Und das ist kein gutes Zeichen. Und dann bin ich nochmal nach Haar gefahren, habe da meine Boxhandschuhe da gelassen, weil die brauchen wir für Anfänger. Seien froh, wenn die was haben. Sage ich, Leute, ich muss leider aufhören. Und dann bin ich ins Auto und habe geweint, weil ich gesagt habe, jetzt bin ich kein Krieger mehr, jetzt bin ich ein alter Mo.
Das Drehbuch meines Lebens, so heißt das Buch von Horst Kummert, das gerade herausgekommen ist und das ist im Bonifatius Verlag erschienen, ist dann schon irgendwann mal abgeschlossen gewesen. Das ist dann auch ein seltsames Gefühl, dass man sagt, so, das Buch mache ich zu und jetzt lebe ich einfach weiter. Oder wie war das bei euch?
Naja, es ist schon komisch jetzt, wenn man so... Das ist ja so ein Vorabschluss irgendwie.
Ja, eben.
Also man lebt ja natürlich weiter, wie du sagst, aber so auf sein eigenes Leben zu schauen, ist seltsam. Weil das macht man ja eigentlich nicht. Also auch mit unserer Co-Autorin, wenn wir zusammensaßen, man hat da dauernd, ich habe irgendwann mal gesagt, Caroline, ich kann nicht mehr über mich reden. Mich gruselt jetzt vor mir. Was soll ich denn noch erzählen?
Ich kenne ja.
Ja, also es ist komisch, immer über sich zu reden, was man natürlich auch muss, ist ja klar.
Ist ja Biografie.
Ist ja Biografie. Aber es war dann auch gut, wie es fertig war.
Dann kann man weitermachen.
Das tun wir.
Mir hat eben das so gefallen, dass du jetzt gerne ein alter Mann bist, nachdem du jetzt die Boxhandschuhe hingehängt hast. Aber du hast für dich noch einen, was ich sehr berührend finde, zusätzlich noch einen ganz anderen Weg gefunden. Wir in Bayern sind ja mit der Kirche ohnehin sozialisiert, aber du hast dich mit deinem Glauben ganz intensiv auseinandergesetzt und machst auch viel in der Kirche. Zu deinem Morgenritual gehört nicht nur der Tee, sondern auch dein Gebet. Und das habe ich sehr bewundert, wie man so sich darauf konzentrieren kann, wie gut einem die Gemeinschaft tut in einer kirchlichen Gemeinde und wie gut einem der Glauben tun kann. Und das ist, glaube ich, im Schauspielerleben so eine Art Insel, die man sich da suchen kann.
Also ich habe mit knapp 30, habe ich 29, glaube ich, heute, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Weil ich gesagt habe, das ist ja mein Glaube. Ich muss ja das Buch, worauf sich das bezieht, muss ich ja kennen. Und das habe ich, war eine sehr schöne, eng bedruckte Bibel mit 1400 Seiten. Das hat dann auch eine Zeit lang gedauert, weil ich wollte wirklich verstehen, was ich da lese. Und ich bin da sehr eingestiegen. Also ich war immer ein gläubiger Mensch. Das hat sich nie verändert. Aber die Qualität des Glaubens hat sich verändert. Und ich denke, heute, Glaube ist ein bisschen unmodern geworden. Ich habe neulich eine Schlagzeile gelesen in der Zeitung, die hieß, brauchen wir Gott noch? Und ich denke mir, wie arm ist es, wenn jemand die Frage stellt, brauchen wir unseren Schöpfer noch? Das muss man sich mal vorstellen. Und da in St. Emmeram, das ist eine wunderbare Pfarrgemeinde, da war ich bis jetzt auch Pfarrgemeinderat und bin im Liturgieausschuss und bin Kommunionhelfer und Lektor. Und bin auch immer da, wenn ich gebraucht wäre. Und es ist eine erweiterte Familie. Und es hat natürlich jetzt nicht den Selbstzweck, wie wenn man in den Golfclub geht und dann wieder nach Hause, sondern Kirche ist ein geheiligter Raum. Und ich bin da intensiv im Gespräch mit Gott. Und heute gibt es so viele Leute, die glauben an UFOs oder dass es Avatar gibt oder Echsenmenschen, die unter uns leben, was für ein Blödsinn, aber die sind nicht in der Lage zu sagen, ja, ich spreche ein Gebet.
Aber da gab es auch Phasen, Lebensphasen des Zweifelns bei dir. Du hast dich ja intensiv mit deinem Glauben beschäftigt. Jetzt darf der Allergiker einen Schluck Wasser nehmen, Schluck Wasser. Auch wenn wir vom Glauben reden.
Nein, aber das war kein, es war andersrum. Ich hatte irgendwann eine Phase meines Lebens, in der ich kein netter Mensch war. Und dann habe ich gedacht, ich gehe da in die Kirche und bin da wirklich sehr dabei und dann gehe ich wieder raus und mache den gleichen Scheiß wieder. Und dann wollte ich mich der Kirche nicht mehr zumuten und habe gesagt, ich gehe da raus. Das ist wie wenn ich in einem Verein bin und mich nicht an die Clubregeln halte. Und das habe ich ja zeitlang eben nicht getan. Und ich bin dann aber sehr schnell auch wieder in die Kirche geschlichen, habe nicht teilgenommen an der Kommunion, weil ich war ja nicht mehr dabei, aber ich habe gemerkt, ich kann ohne Kirche gar nicht. Das ist für mich so, das gehört für mich so zum Leben wie meine Familie. Und ich bin auch wieder eingetreten und es hat mir so gut getan, wieder heimzukommen. Ich fühle mich da angenommen und von Gott geliebt und er hat mir Gott sei Dank ein gutes Leben beschert und ich bin jeden Tag dankbar und es ist mein Gebet ist sehr persönlich und allein auch wenn die Leute immer sagen ja was weiß ich wenn jetzt Vater unser betet das ist so da leier ich was runter aber das ist eben der Fehler wenn ich sag jeder Satz ist da, wenn ich sage,
dass man den bewusst überhaupt wahrnimmt. Gut, wir haben es als Kinder geleiert, ich weiß nicht, ob du Ministrant warst oder ein Rosenkranz, den haben halt die alten Tanten vor sich hingeleiert.
Aber man muss, wenn man bewusst betet, dann ist es auch, dass ich sage, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das sagt sie so leicht. Aber bin ich wirklich bereit, Leute, die mich verärgert haben oder so, dass ich sage, okay,
ich vergebe dir.
Vergib dir. Mhm. Und ich erwarte das aber, dass mir auch vergeben wird. Und ich denke da manchmal lang drüber nach. Ich brauche manchmal lang für ein Vaterunser. Und für mich ist das ein Geschenk und mir tut es immer leid, wenn Leute das gar nicht kennenlernen. Das ist wie unser Glorne, die Sarah, die hat immer auf meinen Leberkäse gestarrt und ich habe immer gesagt, Sarah, probieren doch einmal. Nein, das ist eklig, das will sie nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, pass auf, dieses kleine Stück Leberkäse, das ist kleiner als ein Zuckerwürfel, das probierst du, das darf das wieder ausspucken. Und da hat die Sarah, glaube ich, ein Jahr lang nur Leberkäse gegessen.
Wie nett.
Ja, und so ist es mit dem Gebet. Wenn man das entdeckt hat, das kann süchtig machen.
Das ist aber schön, weil es ist ja, wir sind ja alle immer auf der Suche nach irgendetwas. Aber dass ein Gebet süchtig macht, dass man sich da wohlfühlt und dass man sich geborgen fühlt, das ist ja nicht für jeden gedacht. Und wenn man
Hermine, es ist für jeden gedacht.
Nein, aber wenn man es für sich finden kann, das meine ich, es kann nicht jeder für sich finden. Und da hast du für dich, auch durch ein schlimmes Ereignis, was mit der Sarah zu tun hatte, das war ja eine komplizierte Geburt, wie in dem Buch steht, und bei der Sarah ging es um Leben und Tod, und dann bist du auf einmal auch durchs Gebet wieder näher an die Situation gekommen und hast geglaubt und gebetet und gehofft, und Gott sei Dank ist ja alles gut ausgegangen. Ja. Und ich habe jetzt mit jedermann gedacht, nur so, es kann vielleicht nicht jeder diese Innigkeit finden im Gebet. Ja. Und da bist du ja eigentlich reich beschenkt.
Aber ich habe neulich einer Bekannten gesagt, einer Autorin, sage ich, weil die tut sich da schwer, und sie weiß nicht. Und dann sage ich, setz dich doch mal hin und sprich mit Gott. Sag ich, es gibt Leute, die sprechen mit ihrem Goldfisch und andere reden mit ihrem Hund, das mache ich auch. Aber sage ich, fang einfach an, Gott deine Sorgen zu erzählen oder deine Schwierigkeiten oder was da gerade wehtut oder was. Und komm in dieses Gespräch. Es ist ja ein Zwiegespräch. Du musst nicht die andere Stimme hören, um zu sagen, Gott hört dir zu. Und er ist trotzdem da.
War diese Nähe schon an Glauben und Gebet so da, während du so aktiv jetzt in daheim ist daheim gewesen bist? Oder hast du da einfach keine Zeit dir genommen fürs Gebet, oder war das schon in den letzten Jahrzehnten immer so intensiv?
Nein, das war immer intensiv. Schon als Kind war das intensiv.
Und wolltest ja Pfarrer werden.
Ja, ich wollte mal Pfarrer werden. Und ich bin immer aufgestanden, teilweise um 5, und habe dann erst Zeit gehabt für mein Gebet und dann bin ich in die Arbeit gefahren. Auch während jetzt immer auch bei daheim ist daheim. Das heißt ja nicht, dass ich der ideale Mensch war oder sündenfrei oder wie auch immer man das
betitelt. Keiner von uns.
Nein, wirklich, wirklich nicht. Aber ich habe mich bemüht und das ist mir oft nicht geglückt und oft auch geglückt. Und für mich ist es eine ganz wichtige und auch persönliche Beziehung zu Gott. Und ich finde es auch, dass man es benennt, ist es wichtig. Es gibt viele Leute, die sagen, mir hat meine Kollegin gesagt, für mich ist Gott wie eine große Autobatterie. Sehr viel Energie. Ja, sage ich, aber das ist ja nichts. Also ein Energiefeld, das ist auch eine Atombombe, ist ein Energiefeld, ja. Aber Gott ist doch mehr als Energie. Ja, und also man muss es benennen. Mir hat einmal ein junger Kollege gesagt, ich brauche immer Beispiele, er kann zu seiner Freundin nicht sagen, ich liebe dich. Und dann habe ich gesagt, warum liebst du sie nicht? Doch, aber das irgendwie, das, er sagt dann, I love you. Da sage ich, das heißt das ja, aber das sagt sie leichter. Und das ist so blöd, weil ich sage, sag doch in deiner Sprache ihr, dass du sie liebst, ist ja nichts dran. Und so ist es aber auch mit Gott. Wenn ich, viele Leute sagen, ich glaube an etwas oder ich glaube, dass da was ist oder es könnte sein, dass da irgendeine Kraft. Und ich sage, nein, das ist einfach Gott.
Wie schön, dass du das für dich so intensiv empfunden hast und leben kannst und auch in deiner Kirche in St. Emmeran so aktiv bist. Hast du denn bei den vielen Rollen auch mal einen Pfarrer spielen dürfen?
Ich habe mal einen Pfarrer gespielt, einen jungen Pfarrer, auch wieder mit dem Gustl Beierhammer. Der Gustl, wie war denn das? Der Gustl war Pfarrer und ich kam als junger Kaplan und sollte dann später diese Pfarrei übernehmen. Das haben wir irgendwo um München herum gedreht, war sehr nett, und zwar war das, was war das? Weißblaue Geschichten, glaube ich, waren das.
Ah, nett. Ja. Aber die waren ja mit dem Gustl. Ja. Hat er doch noch einmal Pfarrer gespielt.
Ja.
Wobei, das hat ja mit deinem echten Leben nichts zu tun. Du willst ja nichts darstellen, sondern du lebst ja deinen Glauben.
Ja. Und Das ist eben so ein Punkt. Also da haben die Evi und ich auch viele Diskussionen. Die Evi ist auch ein gläubiger Mensch, aber eben nicht jetzt so Kirchengängerin. Die geht ab und zu mal mit, aber selten. Aber ich bin, wenn ich es schaffe, jeden Tag in der Kirche. Für mich ist es auch so ein
Kraftort.
So ein, ja, ein geheiligter Raum. Mhm. Das ist so, ah, wenn ich da schon reingehe, es riecht nach Weihrauch, es ist ein anderes Licht, die Kerzen brennen auf dem Altar, das ist ein Geschenk.
Ein Geschenk, so ein Leben zu haben wie ihr. Ihr habt, wie gesagt, ja auch Kummer gehabt und es ist im Großen und Ganzen alles gut geworden, gut geblieben. Ihr habt jetzt eine lange Ehe, ein gemeinsames Arbeiten, 2 Kinder, 7 Enkelkinder. Seid auf den Hund gekommen. Eure Elli ist ja, das letzte Kind, hat ein Fell. Ja. Ist es ein erfülltes gemeinsames Leben, beruflich wie privat?
Ja, ist es schon. Ich weiß nicht, willst du da auch was sagen vielleicht?
Eva hat jetzt zugehört.
Ja, ja. Ja, ich glaube schon, obwohl wir eigentlich beide sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Also es gibt so nicht dieses gemeinsame Hobby oder sowas, aber es ist mehr die Toleranz dem anderen gegenüber, dass man sagt, okay, du hast deinen Glauben. Nein, nicht Glauben habe ich ja auch, aber Kirche ist nicht mein Ding.
Lebt den anderen, ja.
Genau, er lebt das und ich lebe in der Zeit was anderes. Mhm. Also ich kümmere mich viel um, Politik interessiert mich sehr und ich mache eben auch noch Sport. Und ich schwimme sehr gern, aber wir haben also einfach schon große Unterschiede.
Aber ich muss mich da einigen.
Nein,
nein. Aber es ist so zum Beispiel.
Das ist so nett, die teilen sich nämlich ihr Mikro und hängen jetzt Arm in Arm da. Ja,
wir haben neulich mal gesehen, eine Sendung, und da ging es darum, so ein Match zu machen. Ja? Also da haben sich junge Leute versucht zu finden über so eine Agentur, und das haben wir uns angeschaut im Fernsehen, und da muss immer alles übereinstimmen. Also je gleicher die sind, desto besser passt's. Aber das stimmt unserer Meinung nach gar nicht, weil ich bin Geher, ich gehe jeden Tag 8 Kilometer, die Evi ist Schwimmerin, die Evi ist vegetarisch, ich bin leidenschaftlicher Fleischesser, ich bin Leser, ich bin viel Leser, und zwar auch sowohl natürlich kirchliche Literatur, aber auch
Tolstoi.
Aber, russische, vor allem russische Autoren mag ich sehr. Und die Evi liest eher so Fachzeitschriften und sowas. Und wir sind so unähnlich in unserem Leben. Und vielleicht ist es was sich ergänzt. Vielleicht ist es Ergänzen
die zwei
wichtiger.
Halben Seelen sind alle geworden.
Ja. Aber man denkt immer, das muss alles so stimmen, ja. Also da muss bis auf die gleiche Frisur. Je ähnlicher, desto besser. Je ähnlicher, desto besser. Aber das glaube ich nicht.
Wir haben eine ähnliche Frisur jetzt, weil ich war beim Friseur.
Aber ich bin unrasiert. Die Evi ist rasiert. Ist, rasiert.
Also. Und miteinander lachen können sie alle.
Ja, das glaube ich ist eins von den wichtigsten Dingen, dass wir uns immer austauschen und dass wir wirklich, glaube ich, beide denselben Humor haben.
Ja, und dass ich immer recht habe.
Nein, bestimmt hast immer recht.
Also ich lasse ihm immer sein Recht, aber in Wirklichkeit sieht es natürlich anders aus. Wie in jeder Familie.
Ein schönes Drehbuch hat euch das Leben geschrieben. Horst Kummet, Drehbuch meines Lebens, gerade im St. Bonifatius Verlag erschienen. Das nächste Buch wäre bitte gute Tipps für eine fröhliche Ehe. Wenn ihr das vielleicht auch noch machen könnt. Wir können auch noch eine Serie machen, gerne. Für einen Hörfunk. Ich habe mich sehr gefreut, dass euch die Zeit genommen habt, bei mir zu Gast zu sein, bei unserem Ratsch. Ich wünsche viel Erfolg mit dem Buch und auch mit dem Kinderbuch Lucius und das Geheimnis der Gespenstervilla von Horst und Eva Kummet. Und viel Spaß mit dem Hund. Ihr geht es wahrscheinlich jetzt gleich Gassi.
Ja,
das ist notwendig. Wir haben auch ein schlechtes Gewissen.
Husch, schnell heim zum Hund. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Servus
und für Gott und alles Gute.
Die Einladung.